Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, ich bin heute Morgen in Klagestimmung und möchte anfangen, mich zu beklagen über das Predigtthema Klagen. Dass es mal auf dem Predigtplan steht, ist folgerichtig, denn es nimmt in der Bibel einen weiten Raum ein. Aber warum? Warum hat Gott uns nicht ein ansprechenderes, positiveres Buch gegeben? Wenn man so als Erstleser der Bibel, stelle ich mir manchmal vor, so guckt, wie kann ich mir einen Überblick verschaffen, was da drin ist. Auf den ersten Seiten mit dem Tohuwabohu anzufangen, ist vielleicht nicht der heißeste Tipp. Den Schluss zu suchen und da zu lesen, ist ja schließlich kein Krimi. Wenn man aber in der Mitte anfängt, relativ mittig sind ja die Psalmen platziert, um dem ganzen kriegerischen Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen, vielleicht eine gute Idee. Aber wenn man nicht gerade bei Psalm 23 landet und es runtergeht wie Salböl, das dort beschrieben ist, dann könnte man bei einem Klagepsalm landen. Und wie geht man damit um? Warum dieses Klagen? Ich habe gestern einen Film gesehen namens Der Biber. Da gipfelt es in einer College-Abschlussrede, in der Folgendes gesagt wird. Alle lügen uns an. Unsere Eltern, unsere Lehrer, unsere Ärzte. Sie sagen uns, alles wird gut. Aber was, wenn nicht? Was, wenn aus heiterem Himmel, wenn man es am wenigsten erwartet, eine große Scheiße passiert? Der Trost dieser düsteren Rede ist dann Folgendes. Ich glaube, es gibt jemanden, der bei dir ist, der dich wieder aufhebt, der dich küsst und dir vergibt, der dich trägt und erträgt, auf dich wartet, für dich sorgt, dich liebt. So ist eines wahr, du musst nicht allein sein. Aber wie dieser jemand gefunden wird, darauf gibt der Film natürlich keine Antwort. Und ich fahre mal fort mit solchen Aussagen, die so meiner Wahrnehmung entsprechen. Nicht die ganze Sache, aber eben doch ein Ausschnitt. Jeder von uns nimmt aus unseren ersten beiden Lebensjahrzehnten Defizite mit. Dort, wo wir Nähe und Sicherheit gebraucht hätten, wurden wir alleingelassen oder nicht verstanden. Wir erlebten Leistungsdruck, wo wir bedingungslose Liebe gebraucht hätten. Wir hätten dringend Antworten gebraucht, wer wir sind, wo unser Platz ist und vieles mehr, und waren immer verwirrter und hilfloser. Und dann hofften wir, dass ein Mensch in unser Leben tritt, der dem ein Ende bereitet. Doch das ist nicht möglich. Dies kann kein Mensch für uns tun, so wenig, wie wir es für jemand anderen tun können. Und dann kommt vielleicht eine Beziehung erst gar nicht zustande, oder wenn sie zustande kommt, dann ist sie vielleicht instabil, oder wenn sie stabil ist, dann ist sie vielleicht von Frust gekennzeichnet. Natürlich ist das nicht immer so, und ich bin Zeuge davon, dass das nicht immer so ist. Aber es ist auch, Gott sei es geklagt, nicht selten. Aber ich halte jetzt mal inne, ehrlich, wer will denn sowas hören? An einem Sonntagmorgen, wo die Sonne draußen scheint, im Mai. Ich habe gemerkt, ich habe selber gegenüber diesem Thema eine totale Verweigerungshaltung aufgebaut. Das ging damit los, dass in gut 30 Jahren noch nie passiert, dass ich Lars am Donnerstag ein Mail schickte, ich völlig überrascht war, dass ich heute predigen soll. Zum Glück hat er es getan, sonst wäre heute ein unvorbereiteter Prediger zu beklagen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wäre es nicht besser, sich in die Sonne zu setzen und sich gegenseitig zuzusprechen, alles wird gut, und sich zu vertrösten auf Gottes neue Welt und so sich ein bisschen darüber wegzuhelfen, dass eben nicht und längst nicht alles gut ist. Aber das Beste, was wir machen können, ist, uns dem Schmerz zu stellen und dann der Wut Raum zu geben und dann der Trauer. Denn erst wenn wir diese Stationen wirklich auch durchgehen, werden wir zum Frieden finden. Wir müssen natürlich nicht in der Wut und der Trauer, von dem die Klagen ja bestimmt sind, hängen bleiben. Und ich möchte jetzt natürlich nicht dafür verantwortlich sein, dass nachher die umherliegenden Straßen von klagenden Menschen bevölkert werden. Aber kann es nicht ein großer Fortschritt sein, zu klagen, weil wir uns endlich dem Schmerz stellen, statt ihn zu verleugnen? Es lohnt sich, die Psalmen mal unter diesem Aspekt Klagen durchzublättern. Interessant ist, es schwingt immer ein Trost mit. Es wächst in diesen Texten nicht die Zuversicht, dass das zu Beklagende morgen aus der Welt geschafft ist. Es ist kein Alles wird gut Slogan hier zu finden. Und das macht die Bibel so lebendig, dass es eben keine Vertröstung ist, kein billiges Trostpflaster. Der Trost wächst einzig und allein daraus, dass man bei Gott mit seinem Klagen gut aufgehoben ist. Dass er unser Ein und Alles ist, eben auch die Beschwerdestelle. Er hat für unser Klagen ein offenes Ohr, selbst dann, wenn sie weder neu noch angemessen sind. Bei Gott darf alles sein. Mit ihm kann ich es anschauen und so in Bewegung bringen. Das Urgestein aller Leiden ist ja der Hiob. Er hat viele Fragen, vor allem nach dem Warum und Wozu, also dem Sinn des Leides. Und was Gott ihm sagt, ist eigentlich keine Antwort auf seine Fragen. Er antwortet auf einer ganz anderen Ebene. Da, wo es um Beziehung geht, auf die es ankommt. In dem Psalm 23 wird ja auch das finstere Tal angesprochen, aus dem wir alle so schnell wie möglich herauskommen wollen. Und die Zusage, die hier gemacht wird, beinhaltet genau das nicht. Dafür aber den Beistand, die Nähe Gottes, die zum großen Trost wird. Ich möchte mal noch einen Klagepsalm herausgreifen, der zu meinen Lieblingspsalmen gehört, der 73. Asaf beklagt sich, dass es ihm so schlecht geht. Ganz im Gegensatz zu denen, die sich nicht um Gott und seine Gebote scheren. Sie haben Reichtümer und einen Bauch, der ihm erstrebenswert erscheint. Für ihn dagegen ist das Leben eine Plage. Was er hier macht, ist völlig verhängnisvoll. Er treibt das Vergleichen auf die Spitze. Ich habe da mal so eine Übung kreiert, ausgehend von dem Sprichwort, jeder trägt sein Päckchen. Man soll ein Päckchen packen, wo man für jede Erfahrung, die schwerer war, als man es erwartet hat, einen Stein hineinlegt. Und dann geht jeder mit seinem Päckchen so durch den Raum und dann kommt die Frage, will ich tauschen? Will ich tauschen mit dem Päckchen des anderen? Und klar ist, dass mir das Risiko zu groß ist, denn ich weiß ja nicht, was in dem Päckchen des anderen noch drin ist, was ich da mit auf sich nehme. So mancher führe gern aus seiner Haut, doch wenn man suchend um sich schaut, sieht man nur lauter Häute, in die zu fahren auch nicht Freude. Also, das Vergleichen bringt's wirklich nicht. Asaf beschreibt nun mit drastischen Worten, wie es ihm geht. Und umso länger er darüber nachdenkt, umso schlechter geht es ihm. Wie ein Narr, wie ein dummes Tier positioniert er sich nach eigenen Angaben zu Gott. Und wenn wir uns in einem irrigen Gedanken verfangen haben, dann wird es je länger, je schlimmer damit. Doch es gibt eine Wende in diesem Psalm, eigentlich eine überraschende, weil es mit dem Geschehen nichts zu tun hat. Die Klage läuft sich tot. Er schaut weiter über die momentane Bestandsaufnahme hinaus. Er sieht, dass die Beziehung zu Gott so wertvoll ist, dass alles andere zweitrangig ist. Und er sagt dann etwas, dass das absolute Kontrastprogramm zu dem vorher vorangegangenen emotionalen Desaster ist. Er sagt, wenn ich nur dich habe, oh Gott, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. In dem Moment, in dem wir das nachsprechen können, haben wir die Lösung. Nicht die des Problems, aber die Lösung unseres Lebens. Ich habe viele Wünsche, Fragen, Bitten an Gott für meine Arbeit, für meine privaten Beziehungen. Aber manchmal flackert die Klarheit auf, dass es auf all das nicht ankommt, sondern auf das Geschenk, mal von all dem absehen zu können und zu sehen, dass nur eins wichtig ist, Gott zu lieben für alle Ewigkeit. Asaf schließt mit folgenden Worten: Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Und wenn zu dieser Erfahrung das Klagen sozusagen ein Einstiegsmodul ist, dann soll es mir auch recht sein. Dann will ich auch klagen, weil es hier seinen Platz hat und weil ich ohne dies eben nicht wirklich Bezug zu meiner Wirklichkeit finde und auch nicht hindurch finde. Das Fazit ist, sich lieber mit Klagen an Gott wenden, als überhaupt nicht mit ihm in Kontakt sein. Du hast meine Klage verwandelt in Reigen. Und ein anderes Wort aus Psalm 84 ist auch ganz überraschend. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund. Wie Gott das macht, weiß ich nicht. Dass da plötzlich etwas zur Quelle wird, was einfach genau das ist, was wir befürchtet und uns nicht gewünscht haben. Es kommt hier zu einer Perspektiverweiterung. Wir kommen Gott näher und aus Sicht der Ewigkeit ist das alle Male das Entscheidende. Es gibt viel zu beklagen und ich könnte euch jetzt einiges nennen, aber die Frage ist doch letztlich, ob wir hindurchfinden zu der Erkenntnis, dass Gott uns auch oder gerade oder ganz besonders nahe ist. Und wenn du gerade in einem Tal bist, wo du das nicht mehr sehen kannst, dann lade ich dich herzlich ein, dir das zusprechen zu lassen. Die Hilfe anderen in Anspruch zu nehmen, die noch für dich glauben können. Aber genau darum geht es. Wir haben ja den Gebetsdienst für Kranke und wir bitten um Heilung, also um Linderung für die betroffene Person oder ganze Erleichterung. Und doch gibt es für mich keine erfolglosen Gebete. Denn eines passiert immer. Wir sind in Kontakt mit Gott. Und wir wachsen darin, indem wir uns an ihn wenden. Ich habe nun einen zweiten Teil der Predigt, in den ich euch jetzt hineinführen möchte. Heute ist der Sonntag, Rogate, betet. Wir sind in der Reihe immer wieder Gebet und ich möchte euch Erfahrungen weitergeben, die mich in den letzten Wochen einiges über das Gebet neu gelehrt haben. Wir sind viele Jahre emotional in Anspruch genommen worden durch unsere Kinder. Diese Rolle haben jetzt unsere Eltern komplett übernommen. Ich möchte euch kurz erzählen von meinem Vater, der südlich von Berlin wohnt und meine Mutter 90 Kilometer weiter nördlich. Vor zwei Wochen habe ich meinen 83-jährigen Vater besucht. Das war für uns sehr schön. Er war wieder voll bei Kräften, fühlte sich gesund und wohl und wir waren miteinander unterwegs. Wenige Tage danach widerfährt ihm ohne die geringste Ankündigung ein schwerer Schlaganfall. Dass das Sprechen wiederhergestellt wird, war von Anfang an recht aussichtsreich. doch die völlige Bewegungsunfähigkeit in der rechten Körperhälfte hat auch auf mich eine lähmende Wirkung gehabt. Erst recht, als ich hörte, dass eigentlich das, was nach 24 Stunden nicht wiederkommt, im Wesentlichen verloren ist. Nach einer Woche, in der sich nichts tat, hatte ich irgendwie die Faxen dicke. Und wir haben ja im Christustreff einen Gebetsverteiler, wo kräftig gebetet wird um gesundheitliche Anliegen. Und ich habe der Bärbel das geschickt und sie hat das weiterverbreitet. Und anderthalb Tage später ging es los in der Hand, dass er die bewegen konnte. Und es ist zumindest erstmal ein kleines Wunder passiert. Vielleicht ein Zeichen für ein großes. Der Chefarzt hat sich am Freitag zu der Aussage hinreißen lassen, sie haben das Potenzial, wieder gehen zu können. Woher dieses Potenzial kommt, nämlich von ganz oben, bleibt in der Klinik im Dunkeln. Aber ich möchte es an dieser Stelle sagen, weil ich sehr dankbar bin für diese geschwisterliche Verbundenheit. Ich wünsche meinem Vater sehr, dass er wieder in sein nicht altersgerechtes Haus zurückkehren kann. Doch es gibt etwas, das noch viel wichtiger ist, als dass er sich noch ein paar Jährchen bewegen kann. Dass er für die Ewigkeit Eingang ins Gottesreich findet, sich an Gott zu wenden, davon ist er sehr weit entfernt. Vielleicht ändert sich's ja noch. Und das ist eigentlich das größere Gebet. Seine Lebensgefährtin, eine Frau, die durch und durch von dem Kommunismus und der DDR-Ideologie geprägt ist, sagte vor ein paar Tagen, wenn du ihn besuchst, dann kannst du ja für ihn beten. Ich bin dafür nicht die Richtige. Also, die zweite Verkündigung von Gottes Tun betrifft meine Mutter, auch so eine Erfahrung der anderen Art. Ende letzten Jahres haben wir unser tägliches Gebet für unsere Eltern verstärkt. Dabei war aber eher im Blickpunkt meine Schwiegermutter, die im letzten Sommer einen schweren Schlaganfall hatte. Und es gab auch noch so eine Erfahrung, dass ich im Dezember einen Text gelesen habe von einem Rabbin Heschel, der zum Schluss seines Lebens sagt, ich habe Gott nicht um Erfolg gebeten und um das, worum man so bittet, sondern ich habe ihn darum gebeten, dass er mich das Staunen lehrt. Und ich habe das Herzensgebet, von dem ich schon mal gesprochen habe, da praktiziert, habe mit dem Einatmen immer wieder, lass mich staunen, und mit dem Ausatmen über deine Wunder verknüpft. Kleingläubig, wie ich oft bin, habe ich damit nicht allzu große Erwartungen eines besonderen Wunders verknüpft, aber zum Glück ist Gott nicht von unserem Glauben in seinem Tun abhängig. Gestern sagte mir meine Mutter, ich war der ungläubigste Mensch, den man sich denken kann. Wir haben ja noch eine Weile diskutiert, ob es die Lebensgefährtin meines Vaters ist oder sie, die die hatte. Ich kann dem nicht widersprechen. Denn wenn wir zu Weihnachten da so etwas Christlicheres geschickt haben, dann wurde sie tendenziell sauer. Nun aber hat sie sich um 180 Grad zum Herrn bekehrt. Und die Veränderung ist für mich phänomenal. In den letzten Jahren hatten wir den Eindruck, dass sie mit ihrem Leben schon abgeschlossen hatte. Wenn wir zusammensaßen, konnte man darauf warten, dass sie das Thema Sterbehilfe auf den Tisch brachte. Und jetzt sagt sie, mein Leben fängt doch erst an. Dem ist theologisch nichts entgegenzusetzen. Im Sommer, wenn sie 80 wird, will sie sich von mir taufen lassen. Und alles in allem entwickelt sie einen Feuereifer, den ich auch habe, mit dem ich mich und andere manchmal unter Stress setze, weil ich viel zu viele Ideen habe, die ich alle gar nicht umsetzen kann. Und jetzt hat sie mir gestern erzählt, dass sie per Zeitungsannonce die Christen in ihrer Umgebung zusammenzieht, um einen Hauskreis zu gründen.
nur als kleines Beispiel von der unglaublichen Situation, in der ich mich da befinde. Wenn ich Sie anrufe, denke ich, was kommt jetzt? Als ich vor 37 Jahren Christ wurde, habe ich gemerkt, dass ich mit meiner Familie nicht mehr wirklich eine Sprache spreche. Die Beweggründe, aus denen ich meine Entscheidung traf, waren nicht kommunizierbar oder zumindest nicht der anderen Seite verständlich. Wir können das beklagen, dass das so ist, aber ändern können wir das nicht. Und damals ist mir ein Wort zum Trost geworden, dass Jesus sagt, und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Väter oder Mütter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, der wird es hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Das genau war die Situation. Wir haben neulich darüber gesprochen, weil eine langjährige Freundin von ihr nichts als Spott für sie übrig hat. Und es bewahrheitet sich, wir können das bezeugen, dass wir solch einen Verlust hundertfach ausgeglichen bekommen, dass wir immer wieder ein Zusammenstehen erleben können, von dem andere nur träumen. Der Bruder meiner Mutter, seines Zeichen auch sehr atheistisch, war zu unserer Silberhochzeit vor einigen Jahren und er hat miterlebt, wie wir so miteinander umgehen und wie wir teilhaben an dem, was den anderen betrifft. Und er hat mir dann gesagt, das habe ich bei weitem nicht und ich beneide dich darum. Also hundertfach Brüder und Schwestern und Mütter und Väter. Und neulich dankte meine Mutter Gott, als wir zusammen beteten, dass nun die so lange Trennung zwischen ihr und mir überwunden ist. Nun kann manches noch zur Sprache kommen, über die 50 Jahre lang nicht geredet werden konnte. Was sagt uns das über das Gebet? Wir leben in einer Zeit, wo wir es als Zumutung empfinden, wenn wir eine halbe Stunde auf eine Reaktion warten müssen. Und ich empfand das immer als surreal, wenn zum Beispiel das Leben des Mose in Zeitabständen von 40 Jahren getaktet ist. So viel Zeit haben wir nicht und wollen wir auch gar nicht haben. Ich habe nicht ständig für meine Familie gebetet, aber ich tue es schon sehr lange. Bei meinem Bruder hat es 25 Jahre gedauert, bis er sich bekehrt hat. Und nun mussten 12 weitere Jahre vergehen, bis meine Mutter diesen Schritt getan hat. Dass unter uns jemand 37 Jahre für etwas betet, ist nicht sehr wahrscheinlich, schon aufgrund unseres Lebensalters nicht. Aber es lohnt sich immer wieder nicht sofort eine Antwort zu erwarten und dennoch dran zu bleiben, was uns nicht auch von unserem kulturellen Verständnis her so auf den Leib geschnitten ist. Es fragt jemand Gott, wenn für dich 1000 Jahre wie ein Tag sind, ist dann nicht für dich 1 Million Euro wie ein Cent? Gott stimmt zu. Darauf sagt dieser pfiffige, dann gib mir doch einen Cent. Daraufhin sagt Gott, dann warte mal einen Tag. Möglicherweise ist es für uns nicht besonders eingängig, dass manches Jahre und Jahrzehnte dauert. Doch womöglich ist etwas wichtiger, als dass es nach meinem Zeitplan läuft. Nämlich, dass ich in dem Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe wachse. Solange wir leben, können wir Überraschungen erleben. Und es geht darum, hier weiterzugehen und immer wieder sich danach auszustrecken, dass Gott uns doch noch das Staunen lehrt über das Kleine und das Große, vor allen Dingen aber darüber, dass er zu uns steht, egal was passiert. Amen.